Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß und einer weiteren Folge Montagsmarvel. Heute sprechen wir über einen der, ja man kann schon sagen, außergewöhnlichsten Filme des MCU. Heute geht's um Thor Ragnarok oder auch Thor Tag der Entscheidung, wie er in Deutschland heißt. Also ein Filmtitel, der schon ein Dragon Ball'sches Maß an Sinnlosigkeit und Einfallslosigkeit hat. Also ganz ehrlich, liebe deutsche Filmverleiher, warum Tag der Entscheidung? Das ist der einfallsloseste Filmtitel überhaupt. Also ich bleib auf jeden Fall bei Thor Ragnarok. Der Titel bringt's halt auf den Punkt, denn darum geht's. Regie geführt hat Taika Waititi, ein Mann, der mir bis dahin noch nicht so wirklich viel gesagt hat. Ich hatte allerdings schon von seinem Film Zwei Zimmer Küche Sarg gehört oder What We Do in the Shadows auf Englisch. Und seit Thor Ragnarok hat er sich ja schon einen Namen gemacht in Hollywood und seitdem ist sein Name tatsächlich verknüpft mit, sollte man mal gesehen haben, Film. Und ich bin echt dann gespannt, was der Mann noch so alles aus dem Hut zaubert, weil der hat wirklich einen sehr, sehr eigenen, aber sehr, sehr geilen Stil und einen ziemlich eigensinnigen Humor, was aber sehr, sehr gut tut, was wir gleich noch sehen werden. Die Musik stammt von Mark Mothersbaugh oder Mothersbaugh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der war wohl eine ganze Zeit lang in einer New Wave Band und das merkt man auch, denn der Soundtrack von Thor Ragnarok ist sehr, sehr Synthi-lastig, klingt sehr, sehr 80er, sehr viel Synth-Wave mit drin. Finde ich mal ganz cool eigentlich, weil das tatsächlich auch mal ein Soundtrack ist, der sich so ein bisschen abhebt von den anderen und mal was einen ganz eigenen Stil hat. Überhaupt die 80er, dieser ganze 80er-Vibe zieht sich auch sehr, sehr durch diesen Film durch, nicht zuletzt durch die Musik. Worum geht's? Thor befindet sich in Gefangenschaft des Dämonen Surtur, der ihm ganz im Bondschurken-Stil erklärt, was sein großer Plan ist, nämlich er möchte sein Schicksal erfüllen und Ragnarök einleiten, also quasi die Vernichtung der Arsen und ganz Asgard. Praktischerweise erklärt er ihm auch, wie er das vorhat. Er erklärt ihm, dass sobald seine Krone, die Quelle seiner Macht, vereint wird mit der ewigen Flamme, die ihm in der Schatzkammer von Odin aufbewahrt wird, kombiniert wird, wird er zu grenzenloser Macht gelangen und wird ab diesem Punkt Asgard vernichten. Mit dieser Info gibt sich Thor zufrieden. Er hat wohl nur darauf gewartet, dass er endlich erfährt, was eigentlich los ist. Er befreit sich aus der Gefangenschaft von Surtur, besiegt selbigen und kehrt zurück nach Asgard. Dort war er seit 2 Jahren nicht mehr und muss feststellen, dass der Bifrost nicht mehr von Heimdall bedient wird, sondern von einem Asenkrieger namens Scourge, gespielt von Carl Urban, den man vielleicht als Eomer aus dem Herr der Ringe kennt. Oder auch als Billy Butcher in The Boys. Als Thor zu Odins Palast zurückkehrt, muss er dort feststellen, dass sein totgeglaubter Bruder Loki sich dort breit gemacht hat und in Gestalt seines Vaters Odin quasi über die Asen herrscht und sich's dort gut gehen lässt. Ja, Thor überredet ihn mit sanfter Gewalt, diese Scharade aufzulösen und gemeinsam begeben sie sich auf die Suche, Odin wiederzufinden, den Loki in einem Altersheim auf der Erde geparkt hat. Dieses Altersheim wird allerdings gerade abgerissen, sie wissen also nicht, wo Odin ist, aber praktischerweise kommt ihnen Dr. Strange zur Hilfe, der sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht hat, eine Liste mit außerirdischen Wesen auf der Erde zu führen und er hilft den beiden quasi den Aufenthaltsort von Odin zu finden, welcher sich in Norwegen befindet. Die beiden treffen dann also auf ihren Vater, der ihnen eröffnet, dass er A. nicht mehr lange zu leben hat und B. dass sie eine Schwester haben namens Hela, gespielt von Kate Blanchett, die Göttin des Todes, mit der Odin damals gemeinsam die neuen Welten erobert hat, die allerdings, als er dann gesagt hat, nö, neun Welten sind genug, ich höre jetzt mal auf mit Krieg, da nicht besonders glücklich drüber war und den Krieg quasi alleine weiterführen wollte, worauf Odin sie in die Verbannung geschickt hat. Dieser Bann wird allerdings brechen, sobald Odin das Zeitliche segnet und deswegen bereitet er die beiden auf Helas Rückkehr vor. Er berichtet ihnen außerdem, dass Helas Macht sich aus Asgard speist. Das heißt, je näher und je länger sie sich in Asgard aufhält, desto mächtiger wird sie werden. Das sind so ziemlich Odins letzte Worte. Er beendet sein Leben und macht sich in einem Glitzerwölkchen auf nach Valhalla zu seinen Ahnen. Und keine 10 Sekunden später tut sich ein Portal auf und Hela tritt heraus, die gar nicht lange fackelt und direkt Thor und Loki auffordert, vor ihr niederzuknien und sie als neue Königin anzuerkennen. Das finden die beiden Brüder nicht besonders cool. Thor geht direkt zum Angriff über und schmeißt ihr seinen Hammer entgegen, den sie aber unerwarteterweise lockerflockig mit einer Hand auffängt. Und nicht nur das, sie schafft es einfach, den unzerstörbaren und unhebbaren Hammer Mjölnir zu zerstören. Thor und Loki treten die Flucht an über den Bifröst. Allerdings folgt ihnen Hela durch selbigen und schafft es während ihres Fluges durchs Weltall, die beiden Brüder aus dem Bifröst rauszukatapultieren und quasi selber alleine nach Asgard zurückzukehren. Dort angekommen macht sie kurzen Prozess mit Hogan, Fellendral und Volstagg und der gesamten asgardischen Armee und lässt sich dort als neue Königin nieder. Thor landet unterdessen weit, weit jenseits der neuen Welten auf einem Schrottplaneten namens Sakaar. Dort wird er, kaum dass er sich umgeschaut hat, gefangen genommen von einer Kopfgeldjägerin namens Scrapper 142, gespielt von Tessa Thompson, die ihn direkt mal mitnimmt und als Sklaven an den sogenannten Grandmaster verkauft, gespielt von Jeff Goldblum, der quasi der Herrscher über Sakaar ist und sich seinen Herrscheralltag mit großen, groß angelegten Gladiatorenkämpfen versüßt. Thor soll also sein neuer Champion werden, er wird in die Katakomben gesteckt, wird da auf den Kampf vorbereitet, was unter anderem bedeutet, dass sie ihm die langen, güldenen Haare abschneiden, warum auch immer. Er trifft in den Katakomben auf 2 Gladiatoren, einem Steinmenschen namens Korg, gespielt von Taika Waititi höchst selbst, und einem humanoiden Insekt namens Meek. Und die beiden bereiten ihn so ein bisschen auf den großen Kampf gegen den aktuell amtierenden Champion der Arena vor. Als Thor dann im Ring ankommt und sich diesem Champion stellen muss, stellt er erfreut fest, dass sein Gegner niemand anderes ist als der Hulk. Wie der auf Sakaar gelandet ist, ist nicht ganz klar. Jedenfalls ist er schon 2 Jahre hier und war seitdem auch nicht mehr in Gestalt von Bruce Banner, sondern war 2 Jahre lang quasi der Hulk und hat sich auf Sakaar als der Champion der Arena ein sehr, sehr komfortables Leben aufgebaut und wird quasi dort als großer Held gefeiert. Auch wenn Thor gerne Wiedersehen feiern würde, muss er erstmal den Kampf gegen den Hulk tatsächlich bestreiten. Der Kampf geht im Wesentlichen unentschieden aus, auch wenn Thor seinen Hammer nicht mehr hat, gelingt es ihm doch einmal mehr oder weniger durch Zufall, seine Blitz- und Donnerkräfte zu mobilisieren, auch ohne den Hammer in den Händen zu halten, wodurch der Kampf eben mehr oder weniger unentschieden ausgeht, beziehungsweise vom Grandmaster vorzeitig beendet wird. Nach dem Kampf wird er zusammengeflickt, muss allerdings nicht wieder zurück in die Katakomben, wo die anderen Gladiatoren sind, sondern er darf in die Gemächer des Hulk, der sich da wirklich sehr komfortabel eingerichtet hat. Und dort stellt er auch fest, dass die Frau, die ihn gefangen genommen hat, eine ehemalige Walküre ist, eine Elite-Kämpferin von Asgard, die allerdings damals den Kampf gegen Hela verloren hat und als einzige der Walküren überlebt hat und seitdem ihr Dasein in den Weiten des Weltalls fristet und versucht, ihr Trauma in Alkohol zu ertränken. Gemeinsam mit ihr und dem Hulk macht sich Thor auf, von Sakaar zu fliehen, um dort Asgard aus den Klauen seiner Schwester zu befreien. Ja, ich denke, das reicht mal als Zusammenfassung. Thor Ragnarok ist ein Film, der wirklich mal was ganz anderes ist tatsächlich. Also wir hatten ja vorher schon so ein bisschen humoristischere Filme, wie die beiden Guardians-Filme zum Beispiel oder auch Ant-Man. Aber bei dem, also Taika Waititi, bringt da jetzt echt mal eine andere Farbe rein. Also und zwar buchstäblich. Der Film ist, nachdem die ersten beiden Thor-Filme ja sehr, ja schon relativ ernst waren und auch sehr entsättigt, so vom Look her, ist der Film jetzt halt echt, es ist eine reine Actionkomödie und ist vom Look her auch knallbunt und ne, also vom Ton her unterscheidet er sich echt krass von seinen beiden Vorgängerteilen. Was aber auch ganz gut tut, weil ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass der alte Thor mir so ein bisschen zu langweilig war als Figur. Also dieses Heldenhafte und dieses Shakespearesque daher schwadronierende war alles nicht so meins. Und der neue, humoristischer angelegte Thor ist mir da tatsächlich deutlich lieber. Der Humor des Films ist super. Also Taika Waititi hat echt ein Händchen für so schräge Situationskomik und auch für Slapstick und so weiter und so fort. Also das gefällt mir schon relativ gut, auch wenn ich finde, dass es fast schon zu viel ist. Ich meine, es ist zwar schön, dass jetzt hier mehr Humor reinkommt in so einen Thor-Film, aber ich fand's im Kino fast schon zu albern. Also, ne, wenn, ich meine, es geht hier um die Vernichtung Asgards, um die Göttin des Todes und ne, alles ganz schlimme Bedrohungen von epischer Breite, ja, und irgendwie nimmt man das halt nicht so richtig ernst, weil alle nur Witze reißen und One-Liner kloppen. Und selbst Hela selbst macht hin und wieder mal so blöde Sprüche. Also, ne, ich will sagen, die Bedrohung, die da etabliert wird, leidet so ein kleines bisschen unter dem lustigen Ton, den der Film hat. Aber so schlimm finde ich es jetzt auch wieder nicht. Es dürfte nur nicht noch alberner werden, weil dann wird es halt wirklich reiner Klamauk. Aber ein schönes Beispiel zum Beispiel für diesen Humor ist dieses Theaterstück, was man da am Anfang sieht, wenn Thor wieder nach Asgard kommt und sieht, dass Loki sich da breit gemacht hat. Und wo Loki dann ein Theaterstück beobachtet, wie sein eigener Tod inszeniert wird und wo quasi er als der strahlende Held, der den Heldentod stirbt, dargestellt wird. Und die Darsteller, die das inszenieren, sind tatsächlich hier Sam Neill als Odin, Luke Hemsworth, der Bruder von Chris Hemsworth, als Thor und Matt Damon als Loki. Also auch da netter Gag, dass sie da so Hochkaräter als so Schmierendarsteller da besetzt haben. Fand ich ganz cool. Odins Tod ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, also so richtig traurig ist man irgendwie nicht, dass er geht, weil das ist so ein bisschen, wird nicht so richtig erklärt, warum er jetzt stirbt. Er stirbt halt einfach. Und zwar einfach nur, indem er sich halt in einem Glitzerwölkchen auflöst, weil er halt scheinbar beschließt, jetzt ist sein Leben beendet und ist so ein bisschen komisch. Ist halt auch irgendwie sehr plot-convenient, dass Odin da jetzt stirbt, weil er eben die Bahn frei machen muss für Hela. Ist ein bisschen komisch, dass er halt einfach so, puff, ich bin jetzt weg. Naja. Hela selber weiß ich nicht so genau, was ich von ihr als Bösewicht halten soll. Ich meine, sie wird inszeniert als eine der krassesten Gegenspieler aller Zeiten, ja, weil sie ist die Göttin des Todes und ist mehr oder weniger unbesiegbar. Wird ja auch im Film wird ja nicht besiegt, weder von Thor noch von sonst jemandem. Und dafür ist sie halt irgendwie halt auch so ein bisschen albern. Ich meine, Kate Blanchett, gut, die spielt gern solche Rollen, ja, aber irgendwie, sie wird so als grummeldüstere Todesgöttin da inszeniert, aber irgendwie nimmt man das nie so richtig ab. Ja, ich weiß auch nicht. Ist okay, aber dadurch, dass der Film halt auch so lustig ist, beißt sich das so ein bisschen mit ihrer Darstellung als Todesgöttin. Wobei ich sie ja tatsächlich lieber als Kriegsgöttin inszeniert hätte, weil alles, was sie ja kann, ist im Wesentlichen, dass sie alle unbegrenzte Anzahl Klingen aus sich raus beschwören kann und das ist so im Wesentlichen ist das ihre Hauptfähigkeit. Sie kann Messer aus sich raus machen in allen Größen und Varianten. Insofern wäre sie eigentlich eher eine passendere Kriegsgöttin als eine Todesgöttin, aber naja. Es gibt, also auch wenn ich den Film wirklich mag, es gibt eine Sache, die ich wirklich unverzeihlich finde, das finde ich bis heute ganz schlimm, dass sie das so gemacht haben, nämlich, dass sie die drei Kampfgefährten von Thor, Fendral, Hogan und Volstagg einfach so im Vorbeigehen umbringen. Das finde ich so, so schade, weil die hatten in den zwei anderen Thor-Filmen zwar nur kleine Rollen, aber die waren halt immer dabei und es ist so die treue Truppe um Thor rum, die halt so ein bisschen wie die Bande von Robin Hood darüber kommen. Die hatten nie eine große Rolle, aber ich fand die halt immer sehr sympathisch, die haben das so ein bisschen aufgelockert, das Ganze. Und dass die jetzt einfach so buchstäblich im Vorbeigehen weggekillt werden. Fendral darf nicht mal was sagen, er kriegt direkt ein Messer in den Bauch, Volstagg darf noch irgendwie, was ist denn hier los, sagen und dann stirbt er auch direkt. Hogan darf immerhin noch die Armee anführen und darf noch ein bisschen mitkämpfen, bevor er dann besiegt wird. Aber die anderen zwei, ey, das ist echt unschön. So geht man nicht mit Charakteren um, auch wenn es Nebencharaktere sind. Das ist echt ein bisschen doof. Da frage ich mich, warum haben sie die nicht wenigstens alle drei mit der Armee gegen Hela kämpfen lassen? ne, die drei als Anführer der asgardischen Armee gegen Hela und sterben dann da quasi den Heldentod bei der Verteidigung ihrer Heimat. Das wäre doch okay gewesen, ja, das sind sie dann auch tot, aber sie sterben nicht so erbärmlich, indem sie einfach nur im Vorbeigehen so weggemessert werden. Das ist echt, fand ich echt schade. Was mit Lady Sif ist, weiß kein Mensch. Die hat ja so den ein oder anderen Gastauftritt bei Agents of S.H.I.E.L.D. Das wird aber, glaube ich, bis heute nicht geklärt, wo sie denn so final abgeblieben ist. Also Lady Sif, weg. Man weiß es nicht. Eine andere unschöne Sache, wenn ich schon gerade am Motzen bin, ist der Verbleib von Jane Forster. Nicht, dass ich jetzt übermäßig großer Fan von der Figur wäre, aber ich meine, die letzten beiden Thor-Filme haben sich drum gedreht, wie groß doch die Liebe zwischen Thor und Jane Forster ist. Am Ende vom ersten war es ganz, ganz tragisch, dass er den Bifrost zerstören muss, um sie und sie dann nicht mehr besuchen kann. Gut, der Bifrost ist ja dann auch wieder irgendwann heil, das war ja auch sehr inkonsequent dann gehandhabt, das Ganze. Am Ende von Thor 2 kehrt er zu ihr zurück und es ist das große Happy End, sie sind wieder vereint, alles ist wieder gut. Und jetzt auf einmal haben sie sich offscreen getrennt. Also sogar abserviert, es wird so abgetan, so, oh ja, sie ist halt weg, so. Verstehe ich nicht ganz. Also, kann ja sein, dass zu dem Zeitpunkt Natalie Portman keinen Bock mehr hatte auf Marvel. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen die Begründung dafür, dass sie eben nicht mehr auftaucht. Die wollte eben nicht mehr mitspielen. Jetzt ist sie ja, kommt sie ja im nächsten Film wieder zurück. Wahrscheinlich für ein Arschvoll Geld, die sie ihr geboten haben. Aber einfach die Erklärung, ja, die haben sich halt getrennt. Weiß ich nicht. Man hätte den Satz auch einfach weglassen können. Dann ist sie halt in dem Film, taucht sie halt nicht auf, aber dann, dass man das so offscreen beendet diese Beziehung, die, wo sich am Anfang so viel drum gedreht hat. Naja, nicht so schön. Sehr viel schöner sind dagegen die neuen Figuren, nämlich der, zum Beispiel der Grandmaster. Also Jeff Goldblum ist halt einfach Gold wert, gerade wenn der improvisieren darf. Es ist so cool. Ich will gar nicht wissen, wie viel verschiedene Versionen und Takes es von seinen Dialogszenen gibt, weil er ganz viel davon improvisiert hat. Und das merkt man auch teilweise, weil er sich so in den Wald reinquatscht und Taika Waititi hat das halt aber einfach so drin gelassen und das ist einfach, der hat so eine ganz eigene Art, die halt einfach fantastisch ist. Insofern, ja, der Grandmaster, super. Auch super natürlich Korg und Meek. Ich meine, es ist ein gigantischer Steinmann, der mit hoher, wiepsiger Stimme spricht und so, ja, so eben so gar nicht der grummelige Troll ist, sondern eben so ein bisschen linkisch und so weiter und so fort. Also Korg ist super und Meek, ja mein Gott, Meek ist halt ein CGI-Charakter, den ich sprechen kann, da gibt's nicht viel zu sagen. Außer, dass sie ihn irgendwie lustig umdesignt haben, weil im Comic ist der ja scheinbar wirklich so ein Insektenmensch einfach, der zwar auch irgendwie Scheren als Hände hat, aber er ist halt einfach so ein Insektendude. Und hier ist er jetzt einfach so eine Made in so einem Exoskelett. Ja, warum nicht? Übrigens, unter diesen ganzen Gladiatoren ist ja einer mit so ein Dreiköpfiger, der immer so im Hintergrund rumsteht. Der wird gespielt von einem Stuntman, der auch das Stunt-Double von Thor auch ist. Und die beiden anderen Köpfe, die er auf der Schulter hat, das ist zum einen auch Chris Hemsworth und Taika Waititi, die sich da auch nochmal ins Kostüm geschmissen haben. Ja, apropos, diese Figuren Korg und Meek, die kommen ja eigentlich aus einem Comic namens Planet Hulk. Das haben sie ja damit reingemischt. Also die Hälfte der Handlung von Thor Ragnarok ist eigentlich die Handlung von Planet Hulk, wo der Hulk irgendwie auch auf fremden Planeten kommt und da irgendwie als großer Champion gehandelt wird, blablabla. Also das war halt eben jetzt mal wieder so ein Workaround, den sie da machen müssen, weil eben Marvel nach wie vor nicht die Rechte hat, wieder noch einen eigenen Hulk-Film zu machen. Deswegen mussten sie sich halt so behelfen, indem sie den Hulk in den Thor-Film mit einbauen und dann ist es wieder erlaubt. Keine Ahnung, also diese ganzen Lizenz- und Rechte-Deals, das ist halt immer so eine seltsame Nummer. Aber dass der Hulk da eben auftaucht, ist natürlich großartig. Wobei ich es wirklich schade fand, dass sie, Marvel ist ja mittlerweile ziemlich gut da drin, die Fans im Vorfeld mit den Trailern in die Irre zu führen, indem sie einfach da Sachen einbauen, die dann aber irgendwie im Film ganz anders sind oder sie schneiden Dinge so um, dass man eben auf eine falsche Fährte geführt wird und so. Das können sie ja mittlerweile echt gut, deswegen finde ich es eigentlich total schade, dass sie den Hulk im Trailer schon verheizt haben. Weil wie geil wäre denn das gewesen, wenn man davon im Vorfeld nichts gemerkt hätte und dann sitzt man da im Kino, in einem Thor-Film und auf einmal steht da der Hulk und das wäre die gigantische Riesenüberraschung gewesen, aber naja, sie haben es halt schon im Trailer verbraten. Das ist ein bisschen schade. Ich wünschte mir, Filme bzw. Filmstudios würden solche großen Überraschungen manchmal für sich behalten. Wobei ich glaube, im Zeitalter von Internet und Leaks und so weiter und so fort ist das eigentlich so gut wie nicht mehr geheim zu halten, was ein bisschen schade ist. Auf jeden Fall der Hulk auch wieder so ein bisschen neu gedacht. Er ist jetzt eben nicht mehr der brüllende, grunzende Klotz, der nicht sprechen kann, sondern nur so ein paar Worte grunzt, sondern er hat jetzt auch ein bisschen Sprechtext tatsächlich. Er kann mehr sprechen, auch wenn er spricht wie ein Höhlenmensch, aber hat jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Aber auch so diese Beziehung zwischen Thor und Hulk, dass die sich die ganze Zeit da frotzeln, wer jetzt der Stärkste ist und so weiter und so fort, das ist immer ganz nett. Lustig fand ich ja auch die Szene, wo sie Thor die Haare schneiden. Das macht ja im Film selber überhaupt keinen Sinn. Was macht das für einen Unterschied, ob der jetzt lange oder kurze Haare hat? Bis ich erfahren habe, dass das tatsächlich der Wunsch von Chris Hemsworth tatsächlich selber war. Also er hatte irgendwie keinen Bock mehr auf diese Langhaarperücke und hat dann einfach drum gebeten, ey, kann ich nicht kurze Haare haben als Thor? Und dann haben sie das eben so eingebaut und seitdem hat er kurze Haare. So kann es gehen. Hat der Schauspieler einfach einen Wunsch geäußert und siehe da, ab jetzt ist Thor kurzhaarig. Ich fand's so lustig, das habe ich in einer älteren Folge schon mal erzählt. Bei mir, als ich im Kino saß, saßen neben mir so zwei Damen mittleren Alters, sage ich mal, so Muddis, die saßen da drin und es war relativ deutlich, dass die krasse Chris Hemsworth-Fans waren und die ganze Zeit so halt sich gefreut, jedes Mal, wenn er auf der Leinwand erscheint, oh, Chris Hemsworth, und als er an einer Stelle da sein Shirt auszieht und man seinen nicht ganz undefinierten Body da sieht, da sind die ja bald, haben die ja Schnappatmung gekriegt. Und als er dann die Stelle, wo er dann die Haare verliert, haben sie richtig so, nein, nicht die Haare. Das war sehr süß. Ich hätte echt gern die Reaktion von den beiden gesehen, wenn sie dann den Thor in Endgame zu sehen kriegen. An dem Turm, wo die große Gladiatoren-Arena drin sind ja außen diese riesengroßen Statuenköpfe der ehemaligen Champions, wo gerade quasi der Kopf vom Hulk quasi gerade erbaut wird. Und wenn man genau hinguckt, kann man sehen, dass einer dieser Köpfe, die da schon länger dran sind, dass das einer der Kopf von Thanos ist tatsächlich. Also er hat sich da wohl auch schon mal als Champion verdient. Was haben wir noch? An einer Stelle habe ich mich gewundert, kann Loki Telepathie? Es gibt ja die Stelle, wo er irgendwie mit der Walküre sich rangelt und dann ihre Stirn berührt und dann erstmal diese Vision von ihr kriegt mit der finalen Schlacht gegen Hela. Weiß nicht, kann der sowas? Ich weiß, er kann täuschen und sich verwandeln und weiß der Kuckuck was, aber kann er Gedanken lesen? Man weiß es nicht. Aber immerhin kriegt man eine sehr, wenn auch CGI-mäßige, aber sehr optisch sehr beeindruckende Szene zu sehen. Diese finale Schlacht sah schon ganz cool aus. Was haben wir noch? Wir haben eine ziemlich coole Raumschiffverfolgung, wenn sie mit dem Raumschiff des Grandmaster versuchen, den Planeten zu verlassen und dann halt erstmal so gegen die Schergen des Grandmaster sich da verteidigen. Also diese Raumschiffverfolgung sieht ganz cool aus. Auch wenn es wieder sehr knatschbunt ist, auch mit dem, als er dann den Knopf drückt und dann das Feuerwerk vom, das Geburtstagsfeuerwerk vom Grandmaster da abfeuert. Ja, warum nicht? Dann die finale Schlacht auf Asgard, wo man dann auch tatsächlich mal von außen Asgard sieht und man sieht, es ist wirklich eine Scheibenwelt. Ja, ich habe das also nicht nur die ganze Zeit vermutet, sondern es ist wirklich eine Scheibe, die da im Weltall rumfliegt und der Wasserfall, der da so vom Rand plätschert. Also ist irgendwie, naja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ja, der Kampf gegen Hela ist okay. Ja, wobei, was mich jedes Mal stört, ist, wenn Thor sein Auge verliert, weil das sieht wirklich blöd aus. Also sie haben es halt da einfach überschminkt und hat so einen blutigen Fleck da übers Auge. Also sie haben es nicht mal für nötig gehalten, damit CGI wirklich ein Loch reinzumachen. Also es ist einfach nur so ein blutiger Matsch, den er da im Gesicht hat. Also man sieht halt total, dass die da einfach nur drüber geschminkt haben. Das ist, ich bin klar, sind kinderfreundlich und bla bla bla. Aber das sieht einfach blöd aus. Dafür sieht sein anschließendes, ich kriege meine Kräfte auch ohne den Hammer und seine Blitze-Action, die er dann anschließend auf dem Bifrost abfeuert, das sieht wiederum ganz cool aus. Auch die Musik dazu ist fantastisch. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Song heißt leider, aber die Szene ist schon ziemlich geil, wenn sie sich da auf der Brücke gegen die Zombie-Soldaten da kloppen. Genau, die Zombie-Soldaten, die Hela vorher mit dem ewigen Feuer im Keller von, in der Schatzkammer von Odin aufgeweckt hat. Wo sie ja noch so den Gag eingebaut haben, wo sie dann sieht, so was da so alles im Keller rumsteht, so die Krone von Sotur und die halt das ewige Feuer und der Tesserakt, wo sie noch so, oh ja, das ist ganz praktisch. Und unter anderem steht da ja auch der Infinity-Handschuh rum. Das war, glaube ich, so ein bisschen Retcon, weil ich glaube, im ersten Thor-Film sieht man den Infinity-Handschuh schon im Hintergrund rumstehen in Thors Schatzkammer. Das war damals nur so ein kleiner Gag, glaube ich, den sie da eingebaut haben. Und da der Infinity-Handschuh dann später aber wichtiger wurde für die Handlung, haben sie das jetzt halt so erklärt, dass da quasi eine Fälschung stand. Und quasi ist nur, warum auch immer, Odin eine Fälschung vom Infinity-Handschuh bei sich im Keller aufbewahrt. Naja. Joa. Und dass dann am Ende die Entscheidung getroffen wird, dass hier Sotur wiedererweckt wird, der dann quasi Ragnarök einleitet und Asgard komplett pulverisiert, ist mal was anderes, weil es dann eben kein Happy End ist. Ich fand's lustig, dass die komplette asgardische Bevölkerung tatsächlich in ein so ein Raumschiff reinpasst. Also sie wurde wohl stark dezimiert. Ich meine, Hela hat vorher die schon mal mit einem Handstreich die komplette Armee niedergemäht. Das waren schon mal ein paar hundert, glaube ich. Aber Asgard ist halt wirklich zusammengeschrumpft auf so ein paar hundert Leute irgendwie, die den ganzen, ich nenne es mal Planet, da bevölkern. Und die passen am Schluss alle nur noch in so ein kleines Raumschiff rein. Aber naja. Auf jeden Fall am Schluss, die Asen sind gerettet, vermeintlich. Denn wir kommen dann zur ersten Post-Credit-Szene, wo Thor und Loki so, ja, mehr oder weniger zufrieden mit sich selbst am Fenster stehen und ins Weltall gucken und auf einmal erscheint dieses gigantische Riesenraumschiff von Thanos, der sich davor in den Weg stellt und dann Schnitt. Und wie es dann an der Stelle weitergeht, erfahren wir dann in Infinity War. Und die zweite Post-Credit-Szene ist, man sieht nochmal den Grandmaster, wie er in den Trümmern von Sakaar aus dem Raumschiff rauskrabbelt und die ganzen hungerleidenden Schrottsammler, die da quasi zur Revolution aufgerufen haben, da vor ihm stehen und er so tut, als wäre das alles, oh ja, na da, dann kommen einigen bei uns auf Unentschieden und so. Ja, auch ganz nett. Ich glaube, wir werden den Grandmaster nicht mehr in Nachfolgefilmen wiedersehen. Ich glaube, er hat es nicht überstanden. Ja, Thor Ragnarok ist ein geiler Film, gibt's nichts. Also das ist wirklich mal eine ganz andere Hausnummer, was so den Humor angeht und die ganze Machart. Ich bin ein bisschen froh, dass nicht jetzt alle Marvel-Filme diesen Humor haben, weil das wird dann wahrscheinlich auf Dauer auch zu viel. Aber wenn dann zumindest mal immer wieder einer davon kommt und ich meine, der nächste Thor wird ja auch wieder von Taika Waititi gemacht und da kann man dann auch wieder wahrscheinlich wieder mit einem ähnlichen Humor rechnen und so weiter und so fort. Wenn das jetzt immer wieder mal kommt in der Richtung, ist das schon ganz cool. Und auf jeden Fall haben wir somit einen der außergewöhnlicheren MCU-Filme, wenn auch nicht ganz unumstritten, weil dieser humorige Ton, der gefällt ja auch nicht jedem, aber ich fand es auf jeden Fall mal ganz erfrischend. Ich hoffe nur, dass sie eben auf dem Level bleiben und nicht noch einen draufsetzen, was den Humor angeht, weil dann wird's mir persönlich ein bisschen zu albern. Jo, das war's mit Thor Ragnarok, ein Abenteuer im Weltall. Nächstes Mal geht's wieder zurück auf die Erde, wenn auch in einen Kontinent, von dem man bislang noch gar nichts gesehen hat, nämlich nach Wakanda, wenn's um Black Panther geht. Alrighty, ich habe noch eine kleine, Änderung oder Vorankündigung oder keine Ahnung was. Es wird ja gerade diskutiert, ob der Kinostart von Black Widow jetzt nicht vielleicht doch nochmal verschoben wird, weil eben in Amerika immer noch nicht alle Kinos aufhaben, beziehungsweise eigentlich fast gar keine. Und die dann eben logischerweise den Film noch weiter nach hinten schieben, bis wieder alle Kinos aufhaben. Verstehe ich irgendwo. Es ist auch schön, dass sie den nicht wie den Mulan-Film irgendwie nur auf Disney Plus verramschen, sondern dass sie halt nach wie vor wollen, dass es ins Kino kommt. Verstehe ich alles. Allerdings versaut mir das halt so ein bisschen das große Finale von meinem Montags-Marvel. Weil eigentlich war ja der Plan, ich mache alle Filme, die bisher erschienen sind, durch und mache dann quasi als letzte Folge ganz ofenfrisch die Kritik zum Black Widow-Film. Das wird natürlich jetzt, also falls diese Verschiebung dann stattfindet, wird das natürlich so nicht passieren. Das heißt, dann wäre Spider-Man Far From Home der letzte Film der Reihe. Das finde ich so ein bisschen doof, weil ich fand es ja schon immer doof, auch dass die da nach Endgame dann noch den Spider-Man-Film so dran geklatscht haben, weil Sony halt unbedingt den Film noch im Sommer rausbringen wollte. Fand ich schon immer blöd. Und ich fände Spider-Man Far From Home auch einen blöden Abschluss für Montags-Marvel tatsächlich. Deswegen werde ich es folgendermaßen machen. Sollte der Film Black Widow tatsächlich nach 2021 verschoben werden, dann beende ich Montags-Marvel tatsächlich ja nicht nur eine, sondern zwei Wochen früher. Und zwar mit Avengers Endgame. Weil, sagen wir mal ehrlich, das war das große Finale der Filmreihe. Bis dahin erstmal. Und das wird auch dann das große Finale von Montags-Marvel sein, weil ich finde, mit Spider-Man zu enden, das finde ich doof. Für mich ist Spider-Man Far From Home sowieso der erste Film der Phase 4, da kann mir Kevin Feige und Marvel noch alles Mögliche erzählen, das war von Anfang an so geplant, das haben sie nur nachträglich dann so erklärt. Spider-Man kommt dann, wenn es so ist, im nächsten Jahr irgendwann dran, auf jeden Fall noch bevor Black Widow ins Kino kommt, das werde ich dann sehen, wann ich das mache. Aber das Finale von Montags-Marvel wird dann auf jeden Fall Avengers Endgame sein. Und da ich diesem Film tatsächlich schon zwei Podcasts gewidmet habe, nämlich einmal übers Knie gebrochen und einmal die große Besprechung mit Hude zusammen, will ich das natürlich jetzt nicht einfach nochmal genauso machen, weil dann wäre dann schon so ein bisschen repetitiv das Ganze. Deswegen werde ich mir da so ein bisschen was anderes ausdenken, um den Film jetzt noch ein bisschen auf eine andere Weise zu besprechen. Und es mag sein, dass auch ihr, meine lieben Zuhörer, da mit eine Rolle spielen werdet. Aber wie ich es dann genau machen werde, das erfahrt ihr dann. So, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, drückt bitte ganz viele Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen. Erzählt es euren Freunden, euren Eltern, schreibt eurer Oma einen Brief und schwärmt von diesem Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens am nächsten Montag zum Montags-Marvel. Bis dann.